Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Osterferien sind vorbei. Spätestens morgen wird die letzten von uns wieder der Alltag einholen. Und im Gottesdienst feiern wir noch immer Ostern. Wir hören weiter Auferstehungsgeschichten und bejubeln den Sieg des Lebens über den Tod. Nach der Kreuzigung war nicht alles aus. Die Frauen am Grab und die Jünger erfuhren mehrfach, dass Jesus lebt. Er erschien ihnen als der Auferstandene. Und langsam verstanden die Jünger, dass mit der Auferstehung Jesu mehr geschehen war als nur eine Totenauferweckung, wie sie Jesus zuvor bei der Tochter des Jairus oder auch bei Lazarus vollzogen hatte. Mit der Auferweckung Jesu, mit der Auferstehung Jesu, wurde nicht nur ein Mensch zurückgeholt ins Leben, denn Jesus kehrte ja nicht mehr zurück in sein altes Leben, sondern eine neue Möglichkeit des Lebens eröffnete sich den Jüngern. Ein Leben, in welchem die neue Schöpfung Gottes durchscheint, in welchem die neue Schöpfung Gottes durchbricht. Und wir fragen uns zugleich, wie passt diese Botschaft von der Auferstehung mit unseren Erfahrungen des Alltags zusammen? Unseres Alltags, der geprägt ist von der Arbeit und allem Möglichen, was gerade ansteht, was es zu machen gilt. Schauen wir uns doch eine solche Szene des Alltags an. Morgens, 8:45 auf einer Baustelle irgendwo in Deutschland. Die Arbeiter haben mit ihrem Frühstück begonnen. Einigen sitzen in ihren Autos auf den Sitzen, haben das Radio aufgedreht, vor sich die Bildzeitung. Ein Becher Kaffee, eine Zigarette und eine Leberkässemmel in Griffweite. Andere sitzen im Bau, auf ein paar Hohlblocksteinen, aber die Kombination ist ähnlich. Kaffee, Waschbeck, Bildzeitung. Das Radio läuft im Hintergrund. Kaum ein Wort wird gewechselt. Gleich geht es wieder an die Arbeit, jetzt aber ist Frühstück. Auf den unterschiedlichen Arbeitsplätzen landauf und landab sieht die Situation ähnlich aus. Ob im Büro mit der Kaffeetasse und dem Pausenbrot neben der Tastatur, ob im Mitarbeiterraum hinter den Verkaufsräumen, ob in der Kantine. Was heißt hier Auferstehung? In Deutschland wächst von Jahr zu Jahr die Zahl der Menschen, die mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Viele Menschen gehen nicht mehr gern zur Arbeit. Wenn sie die Wahl hätten, würden sie ihre Stelle wechseln. Aber sie sind froh, dass sie überhaupt eine Stelle haben. Jetzt, wo die Stellen nicht mehr so sicher sind wie früher. Auch die Zahl derjenigen, die sich mit ihrer Arbeit überfordert fühlen, wächst. Das hat Folgen auf die psychische Gesundheit. Manche sind ausgebrannt, manche lassen ihren Frust an den Kolleginnen und Kollegen aus. Dies kann sich zu Mobbing auswachsen, einem Wort, das man vor einigen Jahren noch nicht so kannte. Und gleichzeitig jubelt die Wirtschaft über die wachsende Auftragslage und über steigende Gewinne. Aber die Beschäftigungsverhältnisse werden vielfach nur noch als 400-Euro-Jobs abgeschlossen. Was heißt hier Auferstehung? Die Jünger gingen nach dem Osterereignis in Jerusalem auch wieder zu ihrem Alltag über. Sie kehrten zurück nach Galiläa im Norden Israels und übten wieder ihren Beruf als Fischer aus, am See Genezareth, beziehungsweise auch dem See Tiberias, wie er auch genannt wird. Und davon berichtet das heutige Evangelium. steht geschrieben bei Johannes im 21. Kapitel. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Die Jünger sind wieder zu ihrer Arbeit zurückgekehrt, die sie ausgeübt haben, bevor sie mit Jesus mitgezogen sind. Sie arbeiten als Fischer. Und sie machen die frustrierende Erfahrung, dass sie die ganze Nacht über auf dem See waren und nichts gefangen haben. Jetzt ist es eigentlich Zeit fürs Frühstück. Aber sie haben ja nichts gefangen. Fisch wird es also zumindest nicht geben. Was heißt in dieser Situation Auferstehung? Auf das Wort des Mannes am Ufer hin werfen sie noch einmal ihre Netze aus und fangen eine große Menge Fische. Der Erfolg stellt sich ein. Der Tag ist gerettet. Bei manchen börsendotierten Unternehmen hören wir auch gelegentlich, dass sie wieder ihre Auferstehung erleben. Nach einer Talfahrt des Aktienkurses geht der Aktienkurs wieder bergauf. Die Anleger freuen sich und die Belegschaft atmet auf. Auferstehung als Erfolg? Ist das gemeint? Erfolg tut uns gut. Erfolg belohnt uns für unsere Mühen. Erfolg belebt uns wieder. Aber Auferstehung ist doch etwas anderes. Auch wenn in der Auferstehung immer auch der Gedanke des Erfolgs und des Sieges enthalten ist, des Sieges des Lebens über den Tod. Aber die Jünger erkennen Jesus nicht daran, dass er ihnen zu diesem Fangerfolg verholfen hat. Obwohl doch Petrus sich daran erinnern könnte, dass seine Berufung durch Jesus ähnlich gelaufen ist. Er war damals auch die ganze Nacht unterwegs, hatte nichts gefangen. Und am nächsten Morgen kam Jesus zu ihm und sagte, er soll noch einmal hinausfahren und die Netze auswerfen. Sie fingen damals so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Und die Fischer, die das erlebt haben, Simon Petrus, Jakobus und Johannes, sie folgten daraufhin Jesus. Sie ließen alles stehen, gingen mit ihm. Und Jesus sagt zu Petrus: Von nun an werde er Menschen fischen. Doch nun fangen eben diese Jünger wieder Fische. Und nur Johannes erkennt in dem Fremden am Ufer Jesus, den Herrn. Und als Jesus sie zum Essen einlädt, die Fische auf dem Grill hat und dazu Brot, da ist auch den anderen Jüngern klar, sie haben es mit Jesus zu tun. Die Berichte von den Begegnungen der Jüngerinnen und Jünger mit dem Auferstandenen haben alle diese leibliche Dimension des Essens. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus erkannten Jesus, als er mit ihnen zusammen aß. Die Jünger, die aus dem Boot stiegen, erkannten den Auferstandenen in dem Fremden, der am Ufer steht und ruft, das Essen ist fertig. Mit dem gemeinsamen Essen werden bei Jesus Beziehungen geheilt, in dem alle bei ihm zusammensitzen dürfen, miteinander gesprochen wird und niemand ausgegrenzt wird. Es ist nicht das Essen, bei dem jeder auf seinem Hohlblockstein sitzt und parallel die Zeitung liest. Es ist nicht das Essen, das man nebenbei am Computer oder vor dem Fernseher reinschlingt, damit man halt etwas im Magen hat. Es ist das Essen, bei dem man zusammensitzt und sich miteinander unterhält, einander zuhört und aufeinander achtet. Das Miteinander essen, durch das Beziehungen wachsen. In vielen Familien gelingt das nicht, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, miteinander zu essen. Jeder hat seine eigenen Zeiten und wenn wir dann einmal zusammen essen, zum Beispiel an einem Feiertag, so weiß man nicht zu Recht, worüber man sprechen soll. Oder es kommt zum Streit, weil man zu viel von diesem gemeinsamen Mahl erwartet hat. Manche kennen diese Situation vom Heiligen Abend. Auferstehung im Alltag. Das heißt, unsere Beziehungen werden geheilt. Unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, zu mir selbst, zu Gott. Auferstehung im Alltag, das heißt, das Leben siegt über die zerstörerischen Kräfte, die unseren Alltag so oft bestimmen. Auferstehung lässt sich nicht machen. Sie ereignet sich unerwartet. Und erst im Nachhinein merkt man meist erst, dass etwas Besonderes geschehen ist, unser Leben verändert hat. Wir machen heute nicht mehr die Erfahrungen, wie die Jünger sie hatten. Jesus begegnet uns nicht im Alltag als der Auferstandene. Diese Erfahrung spiegelt der biblische Bericht von der Himmelfahrt Jesu wider. Das heißt, der Auferstandene ist nicht mehr leibhaftig unter uns. Er begegnet uns nicht als der Auferstandene. Die Zeit der Berichte von Begegnungen mit dem Auferstandenen sind vorbei. Unsere Verhältnisse sind andere als die der Jünger. Wir haben nicht solche Ostererfahrungen. Aber wir haben den Osterglauben, der aus diesen Erfahrungen sich entwickelt hat. Und daraus vertrauen wir darauf, dass Christus auch bei uns gegenwärtig ist, bei uns gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Unsere Ostererfahrungen sind die, in denen sich Zeichen neuen Lebens in unserem Alltag zeigen. Zeichen solchen Lebens können sich zum Beispiel daran zeigen, dass man nicht mehr nebeneinander herlebt, nicht mehr nebeneinander her ist, sondern miteinander lebt. Dass einzelne Menschen nicht mehr ausgegrenzt werden, sondern mit einbezogen sind. Dass die Ängste um die Zukunft plötzlich keine Macht mehr über uns haben. Auferstehung im Alltag, das heißt, wieder aufatmen können, sich frei fühlen und lebendig. Auferstehung blitzt auf, wenn es wieder Hoffnung im Leben gibt, dass nicht alles verloren ist. Wenn wir sagen können, das Leben ist gut. Und unser Evangelium hat noch eine andere Spitze. Die Jünger sitzen nach dem Osterereignis wieder in einem Boot. Dieses Boot ist das Symbol für die Kirche. Sie kennen vielleicht dieses Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und es sind zudem 7 Jünger. In den johannäischen Schriften, dem Johannesevangelium, den Johannesbriefen und auch in der Johannesapokalypse steht die Zahl 7 immer für die Vollkommenheit und die Kirche. Bislang war es die Zahl 12, die für die Vollendung des Volkes Israel stand, daher auch die 12 Jünger. Doch nun steht die Zahl 7 für die Kirche. Die Geschichte soll uns einen Blick darauf geben, wie wir als Kirche leben sollen. Die Jünger sind nach dem Osterereignis wieder nach Galiläa zurückgegangen und gehen ihrem alten Beruf nach. Sie sind nicht in alle Welt gezogen, um das Evangelium zu verkünden, so wie es ihnen gesagt wurde, sondern sie haben sich wieder dem Alltagsgeschäft zugewandt: Fischen. Und zwar nicht als Menschenfischer, sondern als Fischer von Fischen. Nun sitzen sie in ihrem Boot und starren auf die leeren Netze. Diese Situation ist uns als Kirche gut vertraut. Wie oft gehen wir auch ganz in unserem Alltagsgeschäft auf? Da sind die Ausschusssitzungen zu allen möglichen Themen. Die Baugeschäfte gehen weiter und verlangen schnelle Entscheidungen. Für den Sonntag fehlt noch ein Organist oder im Musikteam sind unerwartet 3 Leute krank geworden. Die kirchliche Bauabteilung stellt sich quer, wenn in der Kirche der Fußboden neu gemacht werden soll. Und viele fragen sich, ob und wann die zweite Pfarrstelle wieder besetzt werden kann. Deutschlandweit starren wir in den Kirchen auf die leeren Netze. Wir klagen über sinkende Mitgliederzahlen, zurückgehende Kirchensteuerzahlen, darüber, dass wir Kirchengebäude schließen müssen und zum Teil sogar verkaufen müssen. Es ergeht uns in der Kirche wie den Jüngern im Boot. Wir starren auf die leeren Netze und schauen nicht auf den Herrn, der am sicheren Ufer steht. Denn gegenüber den vorösterlichen Geschichten sitzt Jesus nicht mit den Jüngern im Boot. Jesus steht am anderen Ufer. Er ist nicht mehr einer von ihnen, sondern er ist das Gegenüber der fischenden Gemeinde. Die evangelischen Kirchen in Europa versuchen fast überall, etwas an dieser Situation zu verändern. Sie starren auf ihre leeren Netze und überlegen, wie sie die Netze wieder voll bekommen. Sie machen sich Gedanken über Kirchenreformen, verabreden Zielvereinbarungen über Wachstum oder überlegen, wie sie ihre Organisation besser den veränderten Verhältnissen anpassen können. Doch was ihnen so oft dabei fehlt, ist, dass sie den Blick auf Jesus am Ufer richten. Dabei zeigt uns das Evangelium von heute gerade, dass gerade dadurch Veränderung entsteht. Auf Jesu Wort hin werfen sie die Netze noch einmal aus und fangen viele Fische. All ihr Überlegen und Planen hat nicht viel gebracht. Sie können sich noch so viel abmühen. Wenn es nicht die richtige Zeit ist oder sie sich auf die falschen Sicherheiten verlassen, bleibt alle Mühe umsonst. Auf das Wort Jesu hin müssen sie die Ernte nur noch einfahren. Und dass es Jesus ist, wird ihnen bewusst, als sie mit ihm essen. Er beschenkt sie mit dem, was sie zum Leben brauchen. An die Kirchen gerichtet lässt sich von dem Evangelium her sagen: Passt auf, dass ihr nicht ganz in eurem Alltagsgeschäft untergeht. Richtet euren Blick nicht auf die leeren Netze, sondern auf Jesus Christus am sicheren Ufer. Verzettelt euch nicht in immer neuen Umstrukturierungen, sondern lasst euch von Jesus beschenken durch sein Wort und durch das, was er euch zum Leben gibt. Klassisch würden wir sagen, durch sein Wort und Sakrament. Und so könnt ihr auch etwas von dem erfahren, was Auferstehung im Alltag heißt. Dass neues Leben Einzug erhält. Neues Leben, welches den Blick weg von den leeren Netzen und den Sorgen des Alltags zieht. Hin zu Jesus Christus, mit dem dieses neue Leben Einzug hält. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.